eDogs, der Hunde-Podcast. Präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich in der Tierarztpraxis Punktgenau und gegenüber von mir sitzt Birgit Wilms. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Heute möchten wir mit einer Tierärztin sprechen. Und liebe Zuhörer, ihr kennt es, wir starten direkt mit dem Kennenlernspiel. Liebe Birgit, du darfst einmal deinen Beruf, dein Hobby, deine Leidenschaft, deine Lebenseinstellung und am Ende deinen Charakter beschreiben. Und wir starten einmal mit deinem Beruf.
Ja, also wie gerade schon erklärt, ich bin Tierärztin, auch aus Leidenschaft und schon 20 Jahre. Genau, und habe mich vor anderthalb Jahren dann selbstständig gemacht. Genau.
Eineinhalb Jahre ist das erst her.
Ja, genau. Im September 2019.
Und vorher warst du in einer Gemeinschaftspraxis oder?
Ich war angestellt in einer damalig noch Klinik. Jetzt ist das auch noch ein tierärztliches Zentrum. Genau, da war ich 13 Jahre angestellt.
Sehr schön. Und ja, wie kann man dein Hobby beschreiben? Was machst du so neben deinem Beruf? Ich kann mir ja schon vorstellen, dass du viele Wochenstunden hast. Was kannst du noch nebenbei so machen?
Ja, also nebenbei habe ich tatsächlich auch noch Hobbys. Also ich habe ein Pferd oder mittlerweile zwei Pferde sogar, wobei eins in Rente ist. Das heißt, ich reite auch turniermäßig, wenn möglich. Habe da auch so ein bisschen meinen Leistungsanspruch. Genau, meine Familie muss ich natürlich auch noch für da sein, für meinen Mann und meine Kinder. Kann man auch ein bisschen als Hobby beschreiben, vielleicht auch als Zweitjob. Und sonst gehe ich auch noch zum Strong Nation. Das ist so ein hochintensives Intervalltraining einmal die Woche, wo man sich richtig auspowern kann. Das ist auch was richtig süchtig macht.
Um den Kopf freizukriegen.
Genau.
Ja. Das mit den Pferden wusste ich tatsächlich gar nicht. Das ist natürlich ganz passend. Also ich spreche hier ganz oft mit Leuten, die sowohl im Hundebereich aktiv sind, als auch im Pferdebereich. Mhm. Das ist auf jeden Fall ja ganz spannend. Mhm. Und was ist denn so deine Leidenschaft?
Ja, also meine Leidenschaft ist im Prinzip schon so ein bisschen mein Job natürlich. Ne? Also auch diese Praxis hier, auch diese Gründung und auch alles das, was ich hier tue, mache ich schon aus Leidenschaft. Das muss man wirklich sagen, weil man dann auch sonst diese ganzen Stunden und so nicht so wegstecken kann. Na, die Pferde natürlich auch. Ne? Das war auch immer schon so, seit ich klein bin. Und ja, also meine Kinder und meine Family sind auch, gehören zu meiner Leidenschaft dazu. Alles hinter einen zu bringen.
Und kannst du auch eine ganz bestimmte Lebenseinstellung definieren oder ist das eher schwierig?
Also eigentlich ist meine Lebenseinstellung immer gewesen, wenn du ein Ziel hast, dann bemühe dich, das zu erreichen, weil dann erreichst du es auch. Mhm. Ja? Und die zweite Lebenseinstellung ist eigentlich, wenn man selbst nichts ändert, wenn man nicht zufrieden ist, dann ändert sich meistens nichts. Also einfach machen. Ne? Wenn man ein Ziel oder einen Traum hat, einfach dafür kämpfen und weitermachen. Das ist einfach so.
Das sind auf jeden Fall wahre Worte. Und jetzt kommt eigentlich so die witzigste Kategorie in unserem Kennenlernspiel, nämlich den Charakter. Ich habe gerade schon gesagt, vielleicht will deine Mitarbeiterin dich auch einmal beschreiben. Du hast das jetzt selber aufgeschrieben. Wie würdest du deinen Charakter beschreiben?
Ja, also du kannst ja gerne meine Mitarbeiterin gleich nochmal fragen.
Das mache ich.
Ist sicherlich ganz spannend, weil ich habe ja ein paar Leute, die hier rumlaufen, die mich auch schon ein bisschen kennen. Auch einige schon länger als die anderthalb Jahre, die wir hier zusammen sind. Und ja, mein Charakter kann man eigentlich auf jeden Fall als zielorientiert beschreiben. Ne? Also was ja schon aus meinem Motto herauskommt, einfach, dass man einfach sein Ziel entgegenfiebert und es dann einfach macht. Egal wie schwierig und anstrengend es manchmal ist. Das ist eigentlich also wirklich von Anfang an so meine, ja, schon starker Charakterzug. Ich glaube, ich bin ein ziemlich offener Mensch. Mhm. Ich schaue auch über den Tellerrand, bin auch immer wieder offen für alles andere, was man natürlich auch vielleicht an dem Konzept meiner Praxis sieht, wo wir uns ja nachher sicher noch unterhalten werden, dass es einfach wichtig ist, dass man über seinen eigenen Horizont mal schaut und sich informiert. Ja, ich glaube, ich bin ein humorvoller und menschenfreundlicher Mensch. Ja, Das kann man auch so sagen. Also man ist ja immer, man redet immer von tierfreundlichen Menschen, aber ich glaube, ich bin zusätzlich sogar ein bisschen menschenfreundlich.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir haben uns jetzt ja auch das erste Mal persönlich getroffen und meine erste Einschätzung ist auch, dass du dich so, glaube ich, ganz gut beschrieben hast. Jetzt ist es natürlich so, Tierärztin zu sein oder Tierärztin zu werden, das ist für viele vielleicht auch ein Traumberuf. Oft möchte man ja auch einen Beruf machen, was mit Tieren zu tun hat. Ja. Wie war denn so dein beruflicher Werdegang?
Ja, mein beruflicher Werdegang war eigentlich ziemlich zielorientiert. Ich habe, als ich 10 war, habe ich angefangen zu reiten und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte jetzt Tierärztin werden, so wie das viele Mädchen wahrscheinlich denken. Ja, dann habe ich tatsächlich mein Abitur gemacht und damals gab es auch noch einen Medizinertest, weil es auch sehr viele Bewerber gab für Studienplätze, so viele wie heute auch. Und über diesen Medizinertest wurden dann zusätzlich zur Abiturnote die Plätze verteilt. Genau, und dann habe ich meinen Studienplatz sofort in Hannover bekommen, wo ich auch hin wollte. Dann direkt nach dem Abi mit 18 bin ich dann nach Hannover gezogen, habe dann da meine 6 Jahre Tiermedizin studiert und bin dann anschließend wieder im Prinzip nach Hause gezogen oder in die Region nach Hause, weil ich da auch meinen Freund hatte und habe dort, ich komme eigentlich von der Küste,
okay,
habe dort dann in einer 2-Mann-Tierarztpraxis direkt hinterm Deich gearbeitet, habe dort Kleintiere und Pferde gemacht, war auch ganz schön. Als Anfänger in einer 2-Mann-Praxis war nicht die schlechteste Idee, muss ich sagen.
Ja, da hast du ja, glaube ich, ziemlich viele praktische Beispiele direkt mitgenommen und konntest dich auch so weiterentwickeln. Ne?
Ich musste es einfach machen. Ich hatte jetzt nicht zu viele Leute um mich rum, mit denen man sich die Arbeit auch teilen musste vielleicht.
Ja.
Genau, das war so. Und dann bin ich halt, ja, der Liebe wegen irgendwann hier in die Region Osnabrück hat es mich dann verschlagen. Und ja, habe dann mit so ein paar kleinen Umwegen angefangen, in einem tierärztlichen Zentrum in Belm zu arbeiten, vor 13 Jahren.
Mhm.
Genau, da habe ich dann gearbeitet bis, ja, bis im Juli 2019 im Prinzip und habe mich dann hier selbstständig gemacht. Genau, und bin jetzt hier seit September, ich glaube 9. September 2019, da haben wir hier eröffnet und seitdem bin ich selbstständig hier in meiner eigenen Praxis. Mein Team ist auch mittlerweile schon ein bisschen gewachsen, also wir haben angefangen als eine Tierärztin und 2 Helferinnen.
Ja.
Und mittlerweile sind wir, glaube ich, 2 Tierärzte und wir sind, wie viele Helferinnen sind wir denn? 4, 5? Ja. Eine ist momentan im Mutterschutz. Geil. Aber wir sind schon ganz gut gewachsen.
Ja, das ist ja schon ein großes Team.
Ja.
Aber ihr macht jetzt hier nur Kleintiere oder hast du auch noch was mit Pferden zu tun?
Also ich mache noch so ein bisschen Akupunktur bei Pferden.
Mhm.
Ja, nicht mehr so viel, weil es einfach die Zeit nicht hergibt. Ja, also da bin ich ein bisschen, habe ich so ein bisschen noch so, sage ich mal, alte ausgewählte Stelle oder auch da, wo mein Pferd steht, dass ich dann mal ein Pferd Akupunktur mache. Aber ich habe keine Pferdefahrpraxis oder sowas.
Na, ja,
also gar nicht.
Ja.
Also auch Pferdemedikamente und solche Dinge, genau, halte ich jetzt nicht vorrätig. Da,
okay.
Da mache ich wirklich nur die Kleintiere und das dann lieber intensiv.
Ja, genau. Ja. Und welche Leistungen gibt es so hier in eurer Praxis? Ich war auf eurer Internetseite und dort habe ich gelesen Goldimplantation.
Mhm. Ja, also grundsätzlich sind wir hier eine ganz normale Kleintierpraxis. Das heißt, wir machen Impfungen, Wurmkuren, wir machen Jahreschecks, wir machen die ganz normalen Infekt, Fieber, Durchfall, Husten, so das ganz normale, sag ich mal, die normale Medizin, so hausärztliche Medizin.
Mhm, genau.
Zusätzlich habe ich mich spezialisiert oder weitergebildet in der Schmerztherapie. Das heißt, ich habe in Österreich eine 1-jährige Weiterbildung absolviert, dort an der Veterinäruni in Österreich, in Wien, wo ich die Neuraltherapie und die Akupunktur, TCM, für Kleintiere und Pferde gelernt habe. Oder eigentlich war es für alle, also die haben selbst auch für Nutztiere dort unterrichtet und wir mussten auch eine Prüfung an der Kuh machen tatsächlich, weil es halt einfach, nur allgemein dort so läuft. Und zusätzlich habe ich dann weil das in diese Schmerztherapie gut reinpasst, auch die Weiterbildung zur Goldimplantation gemacht. Bin auch Mitglied in der AGI, das ist Arbeitsgemeinschaft Goldimplantation, wo man halt als zertifiziertes Mitglied einmal im Jahr auch sich verifiziert und die Qualität der Arbeit dort nachchecken lässt, ob alles noch so läuft oder ob man schon betriebsblind ist. Und ja, genau, das ist halt so dieser Rahmen der Schmerztherapie. Überall da, wo man sagt, der Hund hat eine Beschwerde, ein Problem, das ich jetzt vielleicht entweder nicht mit einer Schmerztablette wegmachen möchte, weil sie für den Körper nicht gut ist oder die Schmerztabletten nicht mehr wirken. Dort greift im Prinzip die ganzheitliche Schmerztherapie ein, die einfach dem Ganzen ursächlich auf den Grund geht, um dann auch Schmerzkaskaden, die Schmerzspirale, wie ich sie nenne, aufzulösen. In diesem Bereich fällt die Goldimplantation auch rein. Bei der Goldimplantation setzt man Gold ein. Das sind so Nuggets, die sind 1 mm dick, 4 mm ungefähr lang, so kleine Golddrahtstückchen. Die werden gelenknah an den schmerzenden Gelenken oder in den schmerzenden Regionen implantiert, mit einer Stahlnadel dorthin gesetzt.
Okay.
Und die wirken dort in der Umgebung als Reingold entzündungshemmend, schmerzlindernd. Ja, also diese entzündungshemmende, schmerzlindernde Wirkung des Goldes haben auch schon die Inkas ausgenutzt. Mhm. Ja, die haben schon mit Gold und auch Ohrringe sind so entstanden tatsächlich mit Gold gearbeitet. Und dann hat irgendwann ein Tierarzt in den, weiß ich nicht, ob es in den 70er, 80er Jahren war, Thierry Dirks, der hat sich dann damit beschäftigt, so ein bisschen, hat tatsächlich diese Methode als erstes beim Tier angewandt, diese Goldimplantate an die Hüftgelenke gesetzt.
Ja.
Bei Hunden mit HD. Ja, also Hüftdysplasie, ein Riesenproblem in der Zucht. Ja, kommt immer überall vor, nicht nur bei Reinrassigen, sondern auch bei Mischlingen, weil es leider sehr, sehr, sehr stark verankert ist genetisch.
Mhm.
Und das resultiert irgendwann mit Schmerzen. Und zwar nicht immer nur an der Hüfte, sondern auch vielleicht am Ellenbogen, weil die zu viel belastet werden, weil die Hüften von Geburt an entlastet wurden. Und da hat er festgestellt, dass einfach, wenn man diese Goldnuggets dort an die Hüftpfanne und an den Oberschenkelhals implantiert, die Tiere schmerzfrei sind.
Macht man das auch in der Humanmedizin?
Ja, genau. In der Humanmedizin gibt es das auch. Das ist jetzt ausnahmsweise mal eine Methode, die tatsächlich erst beim Tier angewandt wurde und dann beim Hund. Alle anderen Sachen wie Akupunktur, Neuraltherapie sind alle aus der Humanmedizin in die Tiermedizin gekommen.
Ja.
Und diese Goldimplantation ist halt von diesem Dirks erst beim Hund benutzt worden. Dann haben die Dänen angefangen, als erstes auch Menschen dort zu implantieren.
Mhm.
Und es gibt jetzt auch in Deutschland gibt es Ärzte, Orthopäden, die sowas machen. Es gibt zum Beispiel in Düsseldorf dort ein Zentrum für Goldimplantation, die sowas machen bei Arthrosen, hauptsächlich Kniearthrosen.
Okay. Und
hauptsächlich bei Patienten, die nicht narkosefähig sind, ja, wo man kein künstliches Gelenk einsetzen will,
ja,
weil das mit der Narkose nicht funktionieren wird oder die schon Abstoßungsreaktionen haben auf Implantate und so weiter. Da alternativ wird Gold eingesetzt. Auf die gleiche Art und Weise. Das wird beim Menschen nur lokal betäubt und dann wird das Gold da implantiert. Der Nachteil, der diese ganze Methode hat, dass es keine, also wenig Studien drüber gibt,
ja,
weil natürlich die Pharmaindustrie nicht dort mit kein Geld verdient und dann auch keine Studien anfertigt, großartig.
Mhm.
Und dass das natürlich dann eine Leistung ist, die man selber bezahlen muss.
Das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
Mhm. Genau. Also es gibt, wie gesagt, in Düsseldorf ist das Zentrum, Frau Endrizi macht das. Und dann gibt es das in Berlin, glaube ich. Also es gibt mittlerweile so ein paar in Deutschland. So ganz genau weiß ich das aber jetzt auch nicht, wie viele oder das dann machen.
Und bleibt das Goldimplantat, bleibt das drin oder holt man das nach einer gewissen Zeit wieder raus?
Nein, das Goldimplantat bleibt lebenslänglich da drin.
Ja.
An der Stelle, das wandert nicht. Das wird vom Körper weder abgestoßen, noch irgendwie wird das aufgelöst. Das bleibt also zeitlebens an Ort und Stelle und wirkt dort auch zeitlebens dementsprechend entzündungshemmend, schmerzlindernd. Das ist eine Dauertherapie, die sich nicht abnutzt. Und sowohl Erfahrungsberichte als auch einige Studien zeigen halt eine deutliche Verbesserung der Schmerzhaftigkeit dort. Also ich muss von meinem Erfahrungsbereich sagen, die Hunde, die ich bis jetzt implantiert habe, ich habe mittlerweile sogar 2 Katzen implantiert, die sind wirklich super geworden. Also ich sehe die ja immer auch mal wieder, weil die auch drüben dann in der Physiotherapie sind und dann immer noch mal reinschauen. Also das ist schon enorm, was man damit erreichen kann, wenn die Tiere einfach ganzheitlich schmerzfrei sind. Dass sie dann einfach sich viel lieber bewegen, dass gewisse Aggressionen verschwinden, die sie vorher hatten, dass der Muskelaufbau ganz anders läuft. Also die Physiotherapeuten haben dann Riesenerfolge plötzlich, wo sie vorher ein halbes Jahr versucht haben, Muskeln irgendwo an einen Hinterschenkel zu organisieren und dann sich nichts getan hat. Da haben die dann irgendwann plötzlich gemerkt, Mensch, nach der Goldimplantation, nach 3 Monaten hat der Hund richtig Popo-Muskeln gekriegt und da geht es dann richtig vorwärts plötzlich.
Ja. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, da kommen wir nämlich auch direkt zur nächsten Frage, dass oft Hunde noch drüben sind bei der Physiotherapie. Mhm. Damit meinst du die Praxis von Romana, die war auch schon im Podcast. Gleichzeitig ist Carina, die Hundefriseurin, ja auch noch vor Ort und ihr seid so eine Dreiergruppe hier, quasi alle in einem Haus. Und wie funktioniert so die Zusammenarbeit im Verbund?
Also das ist schon wirklich eine super einmalige Geschichte hier. Also ich bin auch super happy, dass das so geklappt hat. Das war, glaube ich, auch so eine Art Schicksalsfügung oder was auch immer, dass ich hier zufällig gelandet bin und dann auch tatsächlich auch Leerstand war, dass ich hier mit reinkommen konnte in diese Institution, sage ich es schon fast mal.
Ja,
also weil wir haben hier wirklich, 550 Quadratmeter geballte Tiergesundheit. Ja, also das klappt richtig super. Es ist so, dass ich natürlich gerne mit den Physiotherapeuten hier im Hause zusammenarbeite, ich aber auch mit anderen Physiotherapeuten zusammenarbeite. Also ich bin jetzt da nicht gebunden, aber hier ist natürlich der kurze Amtsweg super. Also es geht in beide Richtungen. Man muss sagen, wenn drüben was auffällt, dass sie sagen, oh Mensch, das Tier hat jetzt doch so Schmerzen, dass ich als Physiotherapeut gar nicht rankomme, meine Therapie einzubringen, oder ich mache schon so lange und es tut sich nichts, ich muss irgendwie weiterkommen, dann wird von drüben dann einfach mal gesagt, mach doch mal drüben einen Termin und dann guck die Birgit mal, ob man vielleicht dem Tier noch anderweitig unterstützend helfen muss oder wir irgendwie erstmal grundsätzlich diese Schmerzspirale auflösen müssen, um dann in der Physiotherapie besseren Erfolg zu kriegen.
Genau, oft sind das ja unsichtbare Diagnosen und wir haben ja gerade auch hier schon mal einen Rundgang gemacht. Ihr habt ja wirklich alle Möglichkeiten mit Röntgenbilder und ein eigenes Labor und hast mir ja gerade schon mal alles gezeigt. Genau. Dann kann man ja eine deutlich präzisere Diagnose oft stellen, wenn es wirklich irgendwas ist, was nicht so auf den ersten Blick sichtbar ist.
Ja, genau. Da kann man dann also wirklich in die Tiefe reingehen und schauen, was ist da los. Andersrum natürlich auch, wenn ich jetzt so wie heute Morgen ein kleines Kreuzband operiert habe. Dieser Hund braucht natürlich Physiotherapie. Das empfehle ich den Leuten dann, dass halt Physiotherapie gemacht werden soll, im Optimalfall das Unterwasserlaufband, weil es einfach nichts Besseres gibt als das für den Aufbau der Muskeln mit reduziertem Körpergewicht, guter Körperwahrnehmung und guter Durchblutung einfach auch durch das strömende Wasser.
Ja.
Drüben sind Wasserlaufbänder vorhanden, die super betreut werden. Ich weiß, die sind fachlich da sehr kompetent und versiert. Da brauche ich nicht viel erklären, da schicke ich eine kleine Rücküberweisung dann rüber. Das mache ich tatsächlich meistens per Mail, obwohl es nur die nächste Tür ist, damit sie es direkt ausdrucken können und in ihre Akten legen.
Ja.
Und wir häufig ausgebucht sind, beide. Und dann, wir versuchen immer mal zusammenzukommen und besprechen auch gemeinsam Röntgenbilder, was natürlich auf der kurzen Amtsstrecke total gut ist. Dann kommt Romana rüber und schaut sich die Bilder der Patienten dann an, wenn die Patientenbesitzer eingewilligt haben. Und hat dann natürlich da auch direkt dann auch den Blick auf das Röntgenbild, was sie dann dort betastet oder auch therapiert. Das ist natürlich ein super Vorteil. Wenn andere Physiotherapeuten da sind, die kriegen auch dann die Rücküberweisung dementsprechend. Und auch da, wenn ein Besitzer da einwilligt, kann ich dort auch die Röntgenbilder hinmailen. Alles ist digital. Ja. Da bin ich ganz offen. Das ist einfach so. Da habe ich auch andere Physiotherapeuten, mit denen ich auch gut zusammenarbeite. Aber hier im Hause ist es natürlich für die Strecke super und die Leute kombinieren häufig auch eine Nachkontrolle bei mir mit einer Physiotherapie drüben, mhm, ne, dass die nur einmal herfahren müssen, nur einen Termin haben, der dann einfach eine halbe Stunde länger dauert. Also da koordinieren wir dann auch tatsächlich unsere Termine.
Das ist ja dann eine Win-Win-Win-Situation, sowohl für die Tierärztin, Physiotherapeutin, als auch für den Patienten oder die Hundebesitzer und Hundebesitzerin.
Ja, absolut.
Weil ich kann mir schon vorstellen, alles, was auch in diesem medizinischen Bereich ist, da spielt ja auch dieses Vertrauen eine ganz große Rolle und dass man wirklich das Gefühl hat, dass es dem Hund gut geht. Und ich meine, hier in dem Haus, mit den Möglichkeiten, die es hier gibt, wirklich auf kurzen Wegen, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, ist das natürlich ideal.
Ja, das ist eigentlich optimal.
Also viel besser kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Nee,
viel besser geht es eigentlich nicht. Also ich bin auch wirklich super happy. Also das läuft wirklich richtig gut. Ja, und man muss auch sagen, dass wir zum Beispiel auch mit Carina als Hundefriseur schon zusammengearbeitet haben, wenn sie dann drüben einen Hund hatte, der oder eine Katze, die sich nicht frisieren lassen will, aber dann schon, was auch immer, warum auch immer, sehr verfilzt ist, mhm, dass sie dann mit dem Tier hierher kommt. Wir machen dann eine Narkose und sie kann dann das schlafende Tier frisieren.
Ja, ja.
Also auch so haben wir schon zusammengearbeitet.
Ja.
Genau, das geht dann auch.
Und ich kann mir ja dann auch schon vorstellen, wenn da mal wirklich irgendwie was unklar ist und hier irgendwas unklar ist, dass man sich auch immer gegenseitig austauschen kann und auch sehr voneinander lernen.
Ja, absolut. Das kann ich, glaube ich, für uns alle unterschreiben, dass das so ist, dass wir wirklich hier voneinander lernen und auch voneinander profitieren in allen Richtungen. Ja. Doch, also das ist wirklich, das war einfach, sollte so sein, glaube ich.
Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, wie hat sich euer Alltag hier in der Praxis durch die gesamte Corona-Situation verändert? Also die Fragen habe ich auch Romana und Carina gestellt und bei euch kann ich mir auch schon vorstellen, dass sich da einiges getan hat in dieser Zeit. Vor allem, weil wir ja auch von eDogs gemerkt haben, dass die Nachfrage an Hunden extrem hoch war, es ganz viele Erstbesitzer gibt und ja, oft hat das ja aber auch dann was mit den ersten Tierarztbesuch und so weiter zu tun. Wie ist so deine Einschätzung von den letzten 8, 9 Monaten?
Ja, also man muss sagen, dass es schon so ist, also erstmal von der Corona-Situation grundsätzlich haben wir natürlich hier das Hygienekonzept so aufstehen, dass die Leute weiter, auch wenn jetzt nächste Woche alles verschärft wird, weiter zu uns kommen können. Wobei wir wirklich tatsächlich auch darauf achten und hinweisen mussten und auch immer wieder müssen, dass immer nur eine Person pro Besuch einfach reinkommen darf. Bei uns dürfen die Besitzer noch mit in den Behandlungsraum rein. Mhm. Es gibt andere Tierarztpraxen, die sagen, Tierbesitzer bleiben komplett draußen, das Tier wird entgegengenommen, im Behandlungsraum kein Besitzer und dann wieder raus. Das finde ich zu viel Stress fürs Tier, gerade in meiner ganzheitlichen Arbeit, wo ich auch immer sehr viel darauf achte, dass die Tiere nicht zu gestresst sind, weil es einfach auch den Heilungsprozess nicht gerade förderlich ist.
Ja, ja.
Darf immer eine Person pro Besuch mit rein, das Tier weiter betreuen. Und das meistens stößt das auf Akzeptanz, aber nicht immer. Ja, also da muss man, wir weisen immer wieder darauf hin, eine Person. Das brauchen wir einfach. Vorne am Eingang sind einfach auch die Desinfektionsmittel und so weiter. Hier werden regelmäßig alle Türklinken gereinigt und mit Maske arbeiten wir seit Anfang März, als noch kein anderer Maske trug, haben wir das direkt angefangen.
Ja, ja.
Das ist erstmal so vom Hygienekonzept her. Zusätzlich habe ich jetzt eine digitale Warteschlange, nennt man das. Also man hat über eine App die Möglichkeit, sich draußen an der Tür per QR-Code mit seinem Handy anzumelden.
Okay. Ja,
wenn man sagt, man möchte nicht jetzt rein, vielleicht sind da noch 2, 3 Leute im Wartezimmer oder der Hund ist nicht kompatibel mit anderen, dann kann man sich da einscannen, dann blinkt bei mir in der EDV auf, Herr so und so oder Frau so und so ist mit Bello da und dann kann ich eine kleine Push-Nachricht schicken, ganz kleinen Moment noch oder kommen sie direkt rein, die Luft ist rein und dann können die durchkommen. Ja, also das habe ich jetzt ganz neu.
Aber das ist ja schon sehr, sehr digitaler Fortschritt. Ja.
Also ich finde es auch ganz spannend. Ich habe es selber mal ausprobiert, funktioniert ganz gut von den Kunden. Die dürfen natürlich immer noch alle so reinkommen, aber wenn jemand das möchte, kann das gerne ausprobieren. Diese App Petleo heißt sie, die ist kostenlos. Da kann man direkt über die Google Map da den Tierarzt anklicken und dann ist man direkt drin. Es soll später auch eine digitale Terminvergabe möglich sein. Auch das will ich noch anbieten. Aber ich warte noch ein bisschen, weil ich glaube, es haben noch nicht so viele Leute diese App und dann ist es einfach noch nicht so.
Ja, ist natürlich schon eine große Umstellung, ne?
Und ja, es ist ja nicht für ausschließlich. Es ist nur für die Leute, die halt gerne digital.
Ja.
Also ich sag mal, ich bin auch jemand, der am liebsten abends um 10 auf dem Sofa den Zahnarzttermin machen würde.
Ja.
Im Handy.
Ja,
genau. Geht nur leider nicht, weil die Anmeldung ist geschlossen. und ich glaube, dass die jungen Leute da ganz offen sind. Ne? Also auch oder sowas viel machen.
Ja, diese technische Affinität, die wird ja immer stärker und es wird ja alles immer viel digitaler und im Endeffekt ja auch einfacher. Ne? Ja, wenn man es so einfach machen kann, ist es natürlich für alle auch wieder eine Erleichterung. Gleichzeitig ist alles digital, man hat alles quasi archiviert, das ist natürlich super.
Genau, ja, und dadurch haben wir halt jetzt Corona-mäßig, habe ich gesagt, wir starten das mal, gucken wir mal, wie es ankommt. Schaue ich mal. Also wie gesagt, ich bin immer offen für alles, schon immer gewesen und auch immer gern mal so ein bisschen avantgardistisch, probiert man es einfach mal aus. Ne?
Mhm.
Das hat ja noch nie einer gemacht oder das war schon immer so, das sind so zwei so Sprüche, die ich nicht so gerne mag. Ja, schauen wir.
Und gab es viele, jetzt vor allem in der Lockdown-Zeit, März, April und jetzt noch November, Dezember, hattest du schon das Gefühl, dass da jetzt auch mehr Leute jetzt da sind, auch die zum Beispiel ihren Ersthund haben?
Ja, also auf jeden Fall, dass wirklich viele Neuhundebesitzer dabei sind. Es ist natürlich bei uns jetzt schwierig, wir haben eh immer noch viele Neukunden, Gott sei Dank, weil wir ja noch nicht so lange am Markt sind.
Ja.
Aber man merkt schon, die Leute erzählen auch und da ist es schon so, dass viele Leute sich durch die Freizeit, die sie gewonnen haben oder durch das Entschleunigen des Alltages, durch Corona.
Durch Homeoffice,
durch was weiß ich, auch ein Haustier zugelegt haben. Und da ist halt so ein bisschen durch Corona auch die Problematik, dass halt keine Gruppenstunden stattfinden, dass man dann manchmal auch mal den einen oder anderen Hund so ein bisschen ängstlich hat, weil der noch nicht so viel gesehen hat.
Mhm.
Wenn man sonst, sind die alle schon 20 Mal in der Welpenstube gewesen oder sind irgendwie in Hundeschulen oder durch die Fußgängerzone gelaufen, um andere Leute kennenzulernen, was man so alles macht, um seinen Hund gesellschaftlich abzuhärten.
Ja.
Das findet alles nicht statt. Und wenn die dann zum ersten Mal zum Tierarzt kommen, sind die manchmal schon ein bisschen eingeschüchtert. Also das merkt man schon. Das ist, ich glaube, tatsächlich auch etwas mehr als vorher.
Mhm.
Diesen Leuten empfehle ich immer einfach einmal die Woche mit dem Hund zu kommen, über die Waage zu laufen, sich ein Leckerli an den Tresen abzuholen und wieder zu gehen.
Ja.
Einmal von der Helferin durchstreicheln, vielleicht sogar, wenn ein Tisch frei ist, einmal auf den Tisch in die Ohren schauen und wieder weg. Das bieten wir immer als Service an, damit diese Junghunde einfach positiv konditioniert sind und nicht so ängstlich dann, weil wenn dann die Tiere wirklich was haben, was dann auch mal schmerzhaft ist, weil ein Tierarztbesuch ist ja nicht immer angenehm, ich bin ja nicht der Wellness-Salon,
ja.
dass die Tiere das dann nicht ganz so böse nehmen. Ne? Also es ist einfach ein leichteres Arbeiten dann auch. Und das merkt man jetzt unter Corona schon, dass da einiges fehlt. Ne? Ja.
Aber es ist wirklich schon erstaunlich, was für Kreise das zieht und was für Auswirkungen das insgesamt auf so die gesamte Situation hat. Ne? Auch was so die ersten Tage, Wochen mit den Hunden angeht, wenn man jetzt einen Welpen hat, wie prägend eigentlich diese Zeit ist und was einem dann wirklich jetzt fehlt. Ne?
Ja, also das ist schon wirklich eine Geschichte, die unterschätzt ist, glaube ich.
Das wäre vom Jahr noch gar nicht vorstellbar gewesen.
Nein, das sind einfach ganz neue Sachen, über die man sich ganz neu Gedanken machen muss. Einfach auch und die man einfach weiter wieder entwickeln muss, dass man es wieder aufholt.
Ja. Ihr seid ja hier eine Kleintierpraxis und das bedeutet ja, dass nicht nur Hunde hier sind. Wie ist so das Verhältnis zu Hunden, also im Prozent zum Beispiel, wie viele Hunde habt ihr, wie viele Katzen und so welche exotischen Tiere sind noch zum Beispiel dabei oder andere Haustiere?
Ja, also ich mache sehr viele Hunde, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gesagt 70-80%.
Mhm.
Tatsächlich allein auch dadurch, dass die Schmerztherapie beim Hund schon sehr sensibilisierter ist als bei der Katze.
Ja.
Wobei man sagen muss, auch bei der Katze gibt es sehr viele Schmerzpatienten, die unerkannt sind, weil einfach Katzen richten ihr Leben nach ihren Bedürfnissen ein.
Ja,
wenn der Hund plötzlich nicht mehr den Gang geht um die Hausecke, dann merkt der Besitzer das. Wenn die Katze den ganzen Tag nur auf der Heizung liegt, dann war sie einfach eine Katze, die gerne auf der Heizung liegt.
Ja, ja.
Ja, das würde man nicht merken, dass der Katze zum Beispiel die Hüfte wehtut. Ja, die springt halt nicht mehr auf den Schrank.
Mhm.
Dann tut sie das eben nicht. Das fordert von ihr keiner und dann...
Ist nicht so auffällig.
Nicht so auffällig. Bei Katzen ist es dann eher, dass die als Schmerzpatient kommen, wenn sie garstig werden.
Ja.
Das ist dann schon so spät, dass sie dann sich schon gar nicht mehr anfassen lassen wollen.
Okay. Ja,
da sind schon kleine Änderungen im Alltag, schon Schmerzzeichen, die Katze einfach aus dem Weg geht. Ne? Also dadurch hat sie dann einfach keinen Schmerz. Sie legt sich auf die Heizung, ja, Oma nimmt die Rheumadecke und dann tun auch die Knie nicht mehr weh. Die Katze legt sich auf die Heizung und dann ist auch der Rücken in Ordnung.
Ja, ja.
So. Also Katzen, so 15%, denke ich, zurzeit.
Ja.
Na, natürlich auch Impfung und Wunko und sowas alles. Und dann haben wir noch ein bisschen Meerschweinchen, Kaninchen, Hamster. Die haben wir auch, einen kleinen Prozentsatz. Genau, so 5-10% haben wir dann so Heimtiere. Genau. Oder wo wir dann auch, ich denke, das wird auch noch mehr werden, dadurch, dass wir halt auch noch nicht so lange da sind.
Ja.
Denke ich.
Und kam auch schon mal was Exotisches mit rein? So eine Schlange oder auch Mäuse oder ein Keukarpfen, was man so alles hört, was ja. Einige dann auch in eine Kleintierpraxis quasi bringen.
Also dadurch, dass wir natürlich hier nur Terminsprechstunde machen, dass die Leute immer anrufen müssen für einen Termin oder reinkommen, um sich einen Termin zu machen. Wenn natürlich einer anruft und sagt, er hat einen kranken Keukarpfen, dann erklären wir denen eigentlich ganz freundlich, dass wir einfach von Keukarpfen überhaupt keine Ahnung haben.
Ja,
ja, ja. Deswegen hatte ich noch keinen. Einen Anruf hatten wir sicher schon, auch Schlangen, auch Leguane oder auch Papageien rufen immer mal an. Ja, wobei ich dann immer sagen muss, dass ich reptilienmäßig überhaupt keine Ahnung habe. Also ich weiß immer, wo meine Grenzen sind.
Ja.
Reptilien gehören nicht zu meinem Repertoire.
Okay.
Ich sag mal, wenn der eine Hautveränderung hat und die wollen eine Pilzsalbe haben, dann gucke ich da gerne drauf.
Ja.
Aber ich kann da nicht, ich bin da nicht bewandert. Mhm. So, da gibt es andere Leute, die viel mehr Ahnung haben. Und dann, da die Leute dann anrufen, empfehlen wir denen dann eine Fachpraxis
auch. Also dafür gibt es wirklich auch Spezialisten, die sich so mit Reptilien und sowas auskennen.
Genau, da gibt es also wirklich Leute, die sich da auch dann weitergebildet haben, die dann da auch Ahnung haben. Genau. Deswegen haben wir dann so viele Exoten nicht. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass wir keine offene Sprechstunde haben, die Leute einfach reinkommen, sondern immer erst am Telefon besprechen und dann, da wir uns ja auch so ein bisschen schmerztherapiemäßig spezialisieren und das normal nebenbei machen, auch normal operieren.
Mhm.
Alles, was nicht Knochenchirurgie ist, mache ich im Prinzip auch hier. Aber so kann man dann halt immer in seinen Fachbereich suchen.
Ja.
Wenn ich jetzt einen Hund habe, der eine Knochenchirurgie braucht, einen großen Hund mit einem Kreuzbandriss oder eine Fraktur oder gebrochener Knochen, dann schicke ich den ja auch in eine Praxis, mit der ich sehr gut zusammenarbeite, die dann für mich die Knochenchirurgie machen.
Mhm.
Ja, genau.
Ja, sehr spannend.
Ja.
Und jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Und das ist eine Frage, ich möchte natürlich noch ein bisschen auch, dass du ein bisschen was erzählst hinter den Kulissen, weil das ist für die Zuhörer immer unglaublich spannend.
Mhm.
Erzähl mir so gerne deine, so eine traurige Geschichte, die du hier schon erlebt hast oder während deiner Arbeitszeit insgesamt und vielleicht auch eine ganz witzige oder spannende oder emotionale Geschichte.
Mhm. Ja, also es sind natürlich immer wieder spannende Geschichten dabei. Eine ganz tolle Geschichte war eigentlich mal, dass ich mit einer Kollegin zusammen, also einer Helferin, die auch jetzt hier mit mir zusammenarbeitet, haben wir im Prinzip einen Pony gerettet, indem wir dem, der hatte sich verschluckt, hatte ein Stückchen Möhre im Hals.
Okay.
Ja, und
Schlundverstopfung?
Ja, das ist im Prinzip eine Schlundverstopfung. Mhm. Diese wurde schon 2 oder 3 Tage versucht, am stehenden Pferd konservativ zu lösen. Das ging aber nicht. Dieses Stückchen Möhre hatte sich da festgesetzt vor dem Mageneingang und ging nicht vor und nicht zurück. Naja, dann war die letzte Chance im Prinzip. Ja, was machen wir? Und dann Pferdetierärzte waren alle unterwegs. Und dann habe ich dann mit meiner Kollegin zusammen ich gesagt, so, jetzt legen wir das Pony in Vollnarkose. Ist ja nur ein Pony. dann haben wir mit dem Endoskop dieses Stück Möhre aus diesem Ponyhals entfernt. Also dann rein mit dem Endoskop. Es hat auch sehr lang, hat auch ein bisschen gedauert und es war auch ziemlich schwierig, weil sich die natürlich nach 2, 3 Tagen schon ziemlich festgesaugt hatte. Und dann haben wir tatsächlich es geschafft, dieses Stückchen Möhre aus diesem Hals rauszubekommen. Das Pony ist auch aus der Narkose ganz normal aufgestanden und super happy, konnte das weiterleben. Ja.
Wahnsinn.
Also das war schon toll, weil auch die Besitzerin hat gesagt, also dieses Pony war jetzt irgendwie auch irgendwie schon über 25 irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat gesagt, jetzt ist der so alt geworden und jetzt muss der an einem Stückchen Möhre sterben. Das wollte sie nicht.
Ja, ja.
Und habe ich gesagt, komm, das probieren wir und das hat super geklappt. Und dann war das Stück Möhre raus und das Pony war happy. Das war natürlich richtig klasse. Das war, also weil alle wirklich mit drei Tierärzten 3 Tage gekämpft und dann hat das Pony doch überstanden durch den Einsatz dann im OP.
Passiert sowas denn oft auch bei Hunden? Also, dass sie sich verschlucken, dass man da wirklich tierärztliche Unterstützung braucht, um das Problem zu lösen?
Ja, also es gibt da auch Fremdkörperproblematiken, dass die dann ein zu großes Stück Knochen unterschlucken und das dann auch nicht wieder rauskommt. Auch das muss man dann in Narkose mit dem Endoskop entfernen.
Ja. Ja,
das kann halt also wirklich dann auch zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Bei Katzen hat man das immer mal, dass sie sich einen Grashalm in den Hals,
yeah,
dann nagen die am Gras und dann wandert dieser Grashalm aber nicht Richtung Magen, sondern hoch Richtung Nase und dann müssen die ganz viel niesen und husten. Das ist für die Katze fürchterlich unangenehm.
Mhm.
Und dann muss man auch eine Narkose machen. Also da haben wir auch schon sehr viele, auch sehr lange und riesige, also bis zu 20 Zentimeter lange Grashalme aus der Nase der Katze entfernt. Ja. Also das sind auch immer schon so, wo man dann denkt, boah, das passt da rein. Ja.
Tatsächlich ist genau das mit meinem Hund passiert. Also wir haben Yorkshire Terrier, wirklich ganz kleines Exemplar. Ja. Und der ist, läuft immer im Garten rum und flitzt immer rum, aber ist natürlich aufgrund seiner Größe auch immer ziemlich tief und nimmt so mehr oder weniger alles mit.
Mhm.
Und dann hatten wir das auch, dass wir das Gefühl hatten, dass der auf einmal Atemprobleme bekommen hat, so viel abgeschnauft, viel gehustet, hatte so ein bisschen Ausfluss auch aus der Nase, tränende Augen und wir dachten schon, ja, oh Gott, jetzt hat er irgendwie eine Erkältung, ist krank, hat irgendwie was Schlimmeres. Das war aber dann so intervallmäßig, also auf einmal am nächsten Tag war gar nichts mehr und dann fing das wieder an und dann ging es wieder und irgendwann saß ich am Essenstisch, also das war so 2-3 Tage später und er saß auf dem Boden neben mir und da steckte auf einmal so ein Stück, was auch immer, habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht, aus seiner Nase. Ich habe mir ihn sofort geschnappt, habe da dran gezogen und dann war das wirklich auch ein Grashalm, der war 10-12 Zentimeter lang,
ja,
und den hat er sich irgendwie in die Nase reingezogen und hatte da unglaubliche Probleme und dann war es am Ende wirklich nur ja sowas und
ja,
ja, da wusste ich auch nicht, wie passt so ein großer Grashalm überhaupt in die Nase bei so einem kleinen Hund, ne?
Das ist schon erstaunlich, was sich da so manchmal befindet, ja.
Und deswegen ist das schon so ein Thema mit den Fremdkörpern, das kommt, glaube ich, schon häufiger vor, auch ja, bei den Haustieren, ne?
Ja, also Fremdkörper, da gibt's, also bei Fremdkörpern gibt's immer lustige Geschichten, also für die Tiere vielleicht nicht ganz so lustig, aber wenn's gut ausgeht schon.
Ja.
Zum Beispiel gibt es ja diese Stickies oder diese komischen Gummifiguren, die es dann beim Supermarkt irgendwo immer so als Giveaway gibt.
Ja, ja.
Ja, da haben wir dann auch, also den einen oder anderen habe ich dann schon vor allen Dingen aus Katzengedärmen wieder entfernt, weil Katzen die wohl sehr gerne mögen. Also es scheint irgendwie, dieses Gummi scheint gut zu sein.
Okay.
Ja, dann Katze, Röntgenbild und dann sieht man so schemenhaft, ja, könnte was sein, schneidet man das auf und dann nimmt man das jetzt, dann sag ich, oh, guck mal, die Katze hatte Fisch, ja, dann hatte die so einen kleinen Gummifisch im Darm, der hat natürlich alles verschlossen, das war ein bisschen niedlich, weil halt, hier Katzen essen ja Fisch und es war so eine Fischfigur, für die Katze ist es dann gut ausgegangen, alles in Ordnung, Fremdkörper entfernt, aber diese Dinger sind wirklich sehr, sehr, sehr beliebt bei Katzen, also da muss man wirklich aufpassen, also da habe ich schon diverse Fremdkörper von diesen komischen Gummifiguren schon entfernt.
Okay.
Ja.
Das ist ein ganz großes Thema.
Ja, na und das gibt dann auch immer mal einen Lacher dann auch. Also
ja,
so unter Kollegen, sag ich mal.
Ja.
Na, ja.
Aber du hast natürlich auch öfter Schicksalsschläge, traurige Geschichten. Magst du davon erzählen und auch, wie du damit umgehst? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du vielleicht eine OP hattest und konntest vielleicht den Hund nicht mehr retten, das nimmt einen ja auch persönlich mit. Natürlich macht man das auf einer professionellen Art und Weise, aber wie gehst du so persönlich damit um? Weil es ist natürlich auch so, vielleicht auch viele, die jetzt vielleicht Tierärztin oder Tierarzt anstreben als Berufswunsch. Es ist natürlich nicht immer alles nur positiv, sondern es ist ja auch immer öfter so, dass man auch vielleicht einen negativen Ausgang hat.
Ja, das ist sicher so, ne? Also grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich als Tierarzt immer die Chance habe, ein starkes Leiden am Ende zu erleichtern oder auch zu beenden. Ja? Und das war eins der Gründe, warum ich in die Tiermedizin gegangen bin und nicht in die Humanmedizin tatsächlich, dass ich die Chance habe zu diesem letzten Schritt.
Ja.
Sehe ich als für mich persönlich als große Chance eigentlich. Das heißt, wenn ein Tier sehr, sehr leidet, sehr, sehr krank ist und ich ihm nicht mehr helfen kann, das würdige Leben in keinster Weise mehr möglich ist, habe ich die Chance, das letzte Leiden zu erleichtern. Die Tiere brauchen am Ende nicht verhungern, ersticken oder irgendwelche anderen fiesen Todeskämpfe kämpfen.
Mhm.
Ja, das ist für mich ein, sage ich mal, nochmal der letzte Gefallen, den ich dem Tier tun kann.
Das wie, ist natürlich. Wie und wann war so das erste Mal, dass du ein Tier eingeschläfert hast?
Das war sicherlich im ersten Berufsjahr relativ zeitnah, dadurch, dass ich halt in der Zwei-Mann-Praxis relativ früh in die normale Welt raus musste, hatte ich halt auch niemanden, der mir das dann abnimmt.
Ja.
Ich habe schon vor dem Studium diesen Entschluss gefasst, keine Humanmedizin zu studieren, genau aus diesem Grunde.
Mhm.
War ich damals, mein Großvater hat halt einfach sehr, sehr gelitten bis zum Schluss. Das war ganz schlimm für mich. Und da habe ich gedacht, nee, also das war so unwürdig für seinen würdevollen Mann. Das fand ich nicht gut.
Weil es ja keine aktive Sterbehilfe gibt.
Genau.
Ja.
Und mittlerweile ist es ja ein bisschen gelockert. Ne? Aber das war in den 90ern, das war nicht schön. Und jetzt muss man sagen, ist es so, dass ich immer versuche, das für die Leute möglichst so angenehm wie möglich zu gestalten auch. Es ist natürlich für die Tierbesitzer ein Verlust eines Familienmitgliedes.
Mhm.
Ja, das ist eine emotional sehr anstrengende Situation. Das ist sehr, sehr traurig. Die Trauer muss auch sein, das ist auch richtig. Ich fände es komisch, wenn es den Leuten nichts ausmachen würde. Ja,
ja,
also das ist vielleicht auch immer ein bisschen Trost für die Menschen, die es dann betrifft, dass ich immer sage, dass es normal ist, dass man trauert, dass es sehr, sehr, dass man wirklich auch in einer Ausnahmesituation ist, emotional. Wenn es einem nicht nahe gehen würde, dann wäre irgendwas nicht richtig in der Beziehung zu dem Tier. Für mich persönlich ist es, wie gesagt, im Prinzip noch der letzte Gefallen, den ich tue. Daher ist es für mich im Prinzip, sage ich mal, die Seelsorge, die ich betreibe, auch für den Besitzer, was natürlich anstrengend ist, was man auch können muss.
Mhm.
Ich glaube, hier in der Praxis läuft es wirklich gut. Aber so ist es für mich. Für mich ist es nicht persönlich traurig, dass das Tier gestorben ist.
Ja.
Das ist so meine Verarbeitung mit dieser Nummer, wenn ich ein Tier euthanasiere oder einschläfere.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt eine OP habe, wo ich wirklich alles gegeben habe, wo ich sage, okay, ne, man denkt, der hat nur einen kleinen Tumor und dann wird es schlimmer und dann kann man sie vielleicht nicht wieder aufstehen lassen. Das ist natürlich dann auch manchmal frustrierend oder auch, wenn man sagt, okay, man hat eine gute Operation gemacht und dann gibt es eine böse Wundheilungsstörung oder es stellt sich raus, es ist bösartig gewesen und es heilt nicht oder irgendwas. Das ist natürlich für einen selber dann auch traurig und damit muss man umgehen einfach auch. Man muss dann selber nochmal schauen, seine Qualitätskontrolle machen und solche Dinge. Wenn dann alles, sag ich mal, gut verlaufen ist im normalen fachlichen Sinne, dann muss man einfach sagen, okay, es ist einfach so, dass man nicht jeden retten kann.
Ja.
Und dann verarbeitet man das und das da auch, braucht auch ein bisschen. Dafür ist man ja selber auch Mensch und nicht Maschine. Aber da mit einer gewissen Professionalität geht das. Aber es ist sicherlich nicht immer alles rosa und nicht immer alles schön.
Mhm.
Und man muss da auch selber emotional gefestigt sein, glaube ich, für den Job.
Ja.
Ne? Also auch, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Tierbesitzer Schwierigkeiten haben oder Beschwerden oder meinen, irgendeine Schwierigkeit gäbe es, weil die einfach auch ja nicht vom Fach sind, das nicht so richtig hinterblicken können. Da muss man einfach auch sachlich erklären können. Man muss seine Qualitätskontrollen alle gut haben, mhm, so dass man dann auch da möglichst positiv wieder rausgeht. Natürlich kann man es nicht immer allen recht machen, das ist überall so.
Ja. Ja,
ob das an der Supermarktkasse ist, beim Hundefriseur oder hier, das ist so, aber genau dafür. Das, mit sowas muss jeder arbeiten, der im Prinzip mit Menschen umgeht, glaube ich.
Und nimmst du deine Gedanken oder wenn es sich jetzt wirklich sehr bedrückt hat, sehr getroffen hat, eine Ausnahmesituation, nimmst du das dann auch mit nach Hause, besprichst das vielleicht mit deiner Familie, um das so ein bisschen zu verarbeiten?
Ja, sicher, ne? Das macht man, also ich bespreche es und dann auf jeden Fall auch mit meinem Mann, der nicht vom Fach ist, was gut ist, glaube ich.
Ja.
Weil ganz andere Blickpunkte dann aufkommen, ganz andere Gedankengänge. Man kann sich dann einfach auch mal abladen, ohne dass man dann jetzt einen fachlichen Kommentar kriegt. Ja, ist auch mal ganz gut. Mm-hmm. Ja, man möchte dann vielleicht nicht unbedingt sofort irgendwie gemaßregelt werden oder irgendwie eine Verbesserung oder so, wenn es eh schon alles blöd war, wie auch immer, oder
ja,
traurig. Ne, aber ja, also das braucht man dann auch, ne, natürlich. Aber da ist, glaube ich, das läuft ganz gut. Und ja, im Großen und Ganzen kann ich da sagen, habe ich meine Fröhlichkeit bis jetzt noch nicht verloren. So schlimm war es bis jetzt nicht. Ne? Genau.
Birgit, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, dass du mich dazu eingeladen hast und hier mir die Möglichkeit gegeben hast, hier mal meine Praxis vorzustellen.
Gerne, gerne. Ich habe eine Frage noch, und zwar heißt deine Internetseite tgt-.genau.vet.
Mhm.
Wofür steht das TGT?
Das besteht für Tiergesundheitsteam.
Okay.
Ja, weil ich grundsätzlich immer gerne, also wir haben ja auch im Team eine niedrige Hierarchie. Ich möchte gerne, dass wir alle als Team gleichberechtigt gesehen werden. Ja, jeder macht seinen Job auf seine Art richtig gut. In meinem Team habe ich zum Beispiel eine Prophylaxeassistentin, also die beim Menschen Zahnarzthelferin gelernt hat und dort auch Prophylaxeassistentin gelernt hat, die natürlich, was die Zahnprophylaxe angeht, super professionell ist, viel professioneller als jeder Tierarzt oder viele Tierärzte, sage ich mal,
mhm,
ja, weil sie die Spezialausbildung hat. Ja? Die ist zum Beispiel zuständig für die Zahnprophylaxe,
ja,
die wir dann auch wirklich auf humanem Niveau hier betreiben, wo wir dann auch sagen können, wir können einzelne Zähne röntgen, um zu schauen, haben wir Zahnarztkaries. Das sieht man so von außen nicht. Und solche Sachen. Ja, und die ist ja als Tierarzthelferin bei mir eingestellt, aber sie ist im Team genauso wichtig wie jetzt der Tierarzt. Ja, wir arbeiten ja auch zusammen, also Narkose und Narkoseüberwachung macht der Tierarzt, die Prophylaxe macht dann die Prophylaxeassistentin.
Ja.
Na, dann habe ich Helferinnen, die eine Ernährungsberatung machen und so weiter. Das sind natürlich dann alles wichtige Sachen, die im Team auf gleicher Höhe gesehen werden sollen. Und deswegen nennen wir uns hier Tiergesundheitsteam.
Und punktgenau.
Genau, punktgenau einfach, weil ich für die punktgenaue Diagnostik, für punktgenaues Behandeln, dann auch so ein bisschen die Akupunktur, den Punkt damit reingebracht. Genau, auch Termine werden einfach punktgenau gemacht. Also das soll alles auf den Punkt gebracht werden und daher habe ich mir diesen Namen ausgedacht.
Ja, also ich finde den Namen sehr gelungen. Es passt auf jeden Fall ganz gut so insgesamt hier hinein und ja, vielen Dank erstmal für den Einblick. Es hat riesig Spaß gemacht. Ich habe wieder richtig viel dazu gelernt.
Ja, so soll es doch sein.
Ich hoffe, dass ihr mit der Corona-Situation weiter so gut umgehen könnt, dass ihr auch gesund bleibt natürlich und
vielen Dank, das wünsche ich dir auch.
Alles Gute fürs Jahr 2021. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, gerne.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast, liebe Zuhörer. Bis bald. Ciao.
Tschüss.